Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin mit Knut Elstermann.
Das da bin ich, Colt Sievers. Und das ist meine Story.
Können wir noch mal von vorn anfangen?
Ich bin nicht der Held dieser Geschichte. Ich bin nur der Stuntman. Der versucht, cool für seine Traumfrau auszusehen.
Ja, ob es ihm gelingt, das können Sie selbst dann sehen in dem Film The Fall Guy. Cool sieht auf jeden Fall aus. Es ist schließlich Ryan Gosling und mit dem haben wir gesprochen. Und mit Emma Stone, Julia Fissmann ist wirklich total beseelt von diesem Interview wiedergekommen. Über diesen Film werden wir also reden. Außerdem natürlich interessiert uns heute ganz besonders der gestrige Abend, die Verleihung der LODAS, der Deutsche Filmpreis. Wer hat ihn bekommen? Wie sehen wir diese ganze Vergabe? Auch das neue System, das ja doch etwas reformiert wurde, hat es gute Ergebnisse gebracht. Werden wir bereden. Dann rede ich zum Beispiel mit einem Schauspieler, der hätte gestern eine Chance gehabt, den Preis zu bekommen, hat er nicht bekommen. Aber das ist gar nicht der Grund für das Gespräch. Robert Gwisdek ist jetzt nämlich nicht nur Schauspieler, Musiker, Autor, sondern eben auch Regisseur. Sein Regiedebüt ist in dieser Woche angelaufen. Und damit herzlich willkommen zu 2 Stunden Kino im Radio. Hallo allerseits und es geht los mit Gossip. Crazy Again. Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Anke hat sich gestern die Nacht um die Ohren geschlagen, ist wahrscheinlich gerade erst nach Hause gekommen, vermute ich mal. Liebe Anke?
Knut, ich war beim Deutschen Filmpreis. Ja, ich war um 12:30 zu Hause. Da gibt's nichts, wo man sich Nächte um die Ohren schlägt. Am verregneten roten Teppich. Nee.
Also du bist frisch und munter. Das freut mich erstmal sehr. Liebe Anke, grüß dich. Und natürlich wollen wir reden über dieses Ereignis gestern. Es gab ja eine Veränderung so grundsätzlich eben in der Auswahl. Es gibt im Prinzip keine richtige Vorauswahl mehr. Deshalb kommen vielleicht doch so ein paar Filme rein, die vielleicht sonst gar keine Chance gehabt hätten. Also ich denke, da ist schon ein bisschen was in Bewegung gekommen und das sieht man dann irgendwie auch in den Preisen?
Naja, also ich weiß nicht. Ich glaube, das ist nur so eine kleine Verschiebung. Das strukturelle Problem bleibt doch. Ich meine, es sollte nicht Deutscher Filmpreis heißen, sondern es sollte Preis der Deutschen Filmakademie heißen. Und nach wie vor bin ich dafür, dass eine Jury die Filme zusammenschaut und dann darüber diskutiert. Mhm. Und ich erinnere mich auch noch, dass der Regisseur von Im Westen nichts Neues, Eddie Berger, das auch gefordert hat, dass er gesagt hat, ja, es soll eine Jury gegründet werden oder die Preisgelder geben eben ans BKM. Also die Sache bleibt und dass in diesem Jahr jetzt dann mal doch mehr Zweitlinge oder auch ein Regiedebüt wie Ela dabei war, um eine junge Frau, die ein Jungfernhäutchen braucht und die zwischen Tradition und ihrem Leben in Deutschland steht. Klar, kann man sagen, gut, das sah dieses Jahr besser aus als letztes Jahr, wo sie Christian Petzold übersehen hatten, aber das Problem bleibt, Knut.
Das Problem bleibt der Grundstruktur, dass Leute Geld vergeben, das sie ja letztlich dann auch wieder selbst nutzen. Nicht? Das ist eben die große Frage. Aber ich sage nochmal, ich bin nicht so unglücklich mit den Nominierungen gewesen, da gebe ich dir erstmal grundsätzlich auch recht und auch nicht mit den Auszeichnungen, weil zum Beispiel ein so großartiger Film, der im Kino, ich fürchte, ja auch nicht die Aufmerksamkeit gefunden hat, die er verdient hätte, nämlich Im toten Winkel, die auf der Berlinale von Aysche Pollard ja doch mehrfach ausgezeichnet wurde. Und das finde ich absolut richtig und habe mich wirklich auch darüber gefreut.
Ja, darüber habe ich mich auch gefreut und zwar auch in dem Zusammenhang, weil das deutsche Kino geht ja viel zu selten ins Genre. Mhm. Und das war mal ein Genrefilm, der wirklich den toten Winkel einer Gesellschaft und zwar der türkischen ausleuchtet. In dem Film geht es ja um türkische Menschenrechtsverletzungen, um das kurdische Trauma. Schauplatz ist einem Dorf im Nordosten der Türkei. Und der Film ist ja in 3 Teile aufgesplittet und der hat immer auch so eine ganz andere Form. Mal sind es Überwachungskameras, dann ist es ein Filmteam, dann sind es wieder Handyaufnahmen. Also jeder verfolgt hier jeden mit der Kamera und dadurch kommt so ein Gefühl von einer allgemeinen Verunsicherung. Also das fand ich schon sehr bemerkenswert alles erzählt.
Also eine Verbindung von Mystery-Thriller und knallharten Polit-Thriller. Also das finde ich wirklich toll gemacht von ihr. Sie hat die LODAS bekommen und ich denke mal, sie wird sich auch sehr ermutigt fühlen, jetzt auf diesem Weg auch weiterzumachen. Sie ist eine sehr erfahrene Genre-Regisseurin, nicht? Also die immer wieder auch im Genre erzählt.
Ja, Tatort, Polizeirufe, genau. Ja, aber jetzt endlich auf der großen Leinwand. Und man hat ja auch gemerkt, dass ihre Bilder die große Leinwand füllen, was man nicht von jedem deutschen Film behaupten kann.
Hören wir mal, was sie selber gestern gesagt hat.
Naja, das ist natürlich diese Medien, dass jeder jeden beobachtet und beobachtet wird, ist ja immer ein Ergebnis von Paranoia, beziehungsweise evoziert auch Paranoia. Und das war immer auch, als ich diese Geschichte geschrieben habe, wichtig, dieses Gefühl zu übertragen, aus Erfahrung, was ich so in der Türkei auch erlebt habe, wo die Stimmung sich in den letzten Jahren verändert hat und wo man merkt, die Leute werden immer paranoider.
Ja, wo sie den Film auch gezeigt hat, natürlich auch viele Diskussionen ausgelöst hat. Also hier große Freude, der Abräumer ist erwartungsgemäß vielleicht nicht so ganz absolut, wie es manche gedacht haben. Der Film Sterben, Corinna Harfouch, ganz logisch, das war, denke ich mir, auch echt gesetzt, dass sie den Preis bekommt als beste Darstellerin. Wie hast du diese Form empfunden, der Preisvergabe, weil das war der Favorit schlechthin?
Ja, und ich finde auch es richtig, dass er gewonnen hat. Ich meine, das ist doch ein Ausnahmefilm. Also erstmal das Thema Familie geht uns doch alle an. Also irgendwann müssen wir uns alle damit auseinandersetzen, wie damit umgehen, wenn unsere Eltern sterben. Fühlen wir uns verantwortlich? Kümmern wir uns um sie? Gleichzeitig fragt man sich dann natürlich auch, warum sind wir so, wie wir sind? Und wie das eben Matthias Glassner behandelt, das macht diesen Film so extrem und exzessiv. Und ich finde, dadurch, dass er so in das Eingemachte einer Familie geht, entwickelt er gerade seine Wahrhaftigkeit. Und gestern Abend hat er mir dann am roten Teppich auch erklärt, wofür ihn eben Kino anfängt.
Dieses Kino ist immer dann aufregend, wenn es eine intensive Erfahrung schafft für den Zuschauer, die er nicht vergisst, in denen er Menschen kennenlernt, die er am besten nicht vergisst und die er sein Leben lang mit sich nimmt, trägt im besten Falle. Und ich finde, es ist alles erlaubt, im Kino alle Feinheiten, alle Sensibilitäten, aber auch alle Extreme und alle Exzesse. Und das haben wir bei dem Film versucht auszureizen. Ja.
Das ist belohnt worden.
Ja, intensiv ist doch ein gutes Wort dafür. Ne? Ja, also man muss sich doch, während man diesen Film sieht, der treibt einen doch schon an seine Grenzen. Und was will man mehr vom Kino?
Das ist wohl wahr. Also ich habe mich auch sehr gefreut. Natürlich die Goldene Lola gab es. Aber es gab eben, wie gesagt, auch die Lola für Aisha Pollard, für den Film Der Fuchs. Auch ein sehr schöner Film, deutsch-österreichische Koproduktion. Auch da dachte ich mir, gut, dass so ein kleinerer, feiner Film, der den Zweiten Weltkrieg ja aus einer ganz anderen Perspektive erzählt, nicht untergegangen ist, Anke. Also grundsätzlich ist das für mich ein guter Abend gewesen, was die Preisvergabe betrifft. Wie siehst du so die Show selber? Ist ja auch mal die Frage jedes Jahr.
Ja, es gab viele Moderatoren, Moderatorinnen. Jürgen Vogel saß immer an einer Bar. Checker Tobi erklärte uns das Kino und ich kann nur sagen, so viele Menschen, die da auf der Bühne stehen, das macht das nicht unbedingt kurzweiliger und auch nicht kürzer. Aber dafür hatten wir ja einige Highlights und das war wirklich Hanna Schigulla, als sie auf die Bühne kam. Der ehemalige Berlinale-Leiter Dieter Koslik hat wirklich schöne Worte gefunden und sie hat sich dann hinterher bei ihrer Dankesrede wirklich als Stand-up-Comedian wirklich, sie sollte auftreten. Also wenn sie dann sagt, ja, ich wollte nie eine Ikone sein, dann bin ich jetzt eben eine, aber eine, die immer aus ihrem goldenen Rahmen tritt. Also das war wunderbar. Und ein ganz anderer Auftritt, viel ganz anders bewegend, war eben der von Margot Friedländer, der Holocaust-Überlebende. Sie kam auf die Bühne zusammen mit Wim Wenders, der ja dann auch mit dem Handy mehr Licht gegeben hat. Und als sie gesagt hat, es gibt kein jüdisches Blut, es gibt kein christliches Blut, es gibt kein muslimisches Blut, es gibt nur menschliches Blut, gab es natürlich ganz lange, ruhige Standing Ovation. Und natürlich ist es dann auch schwer, wieder in so einen Abend reinzukommen. Also the show must go on, aber unheimlich viele Leute haben sich doch immer wieder auf diese Rede von Margot Friedländer berufen. Und das war, ja, das bleibt dann auch in Erinnerung von diesem Abend.
Danke, ich danke dir ganz herzlich für deine Eindrücke von der Verleihung des Deutschen Filmpreises gestern Abend in Berlin. Bei uns hier in dieser Stunde noch zu erleben, Robert Gwisdek, der nominiert war, den Preis nicht bekommen hat, aber ihm seinen eigenen Film jetzt ins Kino gebracht hat. Und seine Mutter hat ja die Loda Hofer verdient bekommen, ganz klar als beste Hauptdarstellerin Corinna Harfouch für den Film Sterben. Ich danke dir, Anke. Mach's gut. Tschüss.
Tschüss, Knut.
Und ein Colt für alle Fälle war in den 80er Jahren die Kultserie schlechthin um Colt Sievers, gespielt von Lee Majors. Jetzt wird dieser Serie ein Denkmal gesetzt, und zwar im Kino mit The Fall Guy. Regie führte der ehemalige Stuntman David Leitch, und in den Hauptrollen sind zu sehen Emily Blunt und Ryan Gosling. War ja auch eine große Premiere in Berlin. Grüße erstmal ganz herzlich Julia Fissmann, hallo, hallo.
Hallo.
Die ja beide auch getroffen hat zum Interview. Wie toll. Spätestens seit den Oscars sind ja Emily Blunt und Ryan Gosling bekannt als Barbenheimer, also Barbie und Oppenheimer. Was haben denn die beiden jetzt noch dazu nach diesem Riesenrummel, den sie gerade erlebt haben, für einen Eindruck auf dich gemacht?
Also ganz lässig sind die beide, sympathisch, sehr selbstironisch. Emily Blunt hat die ganze Zeit während des Interviews gelacht und irgendwie ironische Bemerkungen gemacht. Ryan Gosling saß so ganz locker am Tisch, und mir ist aufgefallen, er trug so eine braune Strickjacke, so ein bisschen, ja, gar nicht so rausgeputzt irgendwie, und so eine Baseballkappe. Und sie erzählten beide, dass der Film ja vor diesem Hype um Barbenheimer gedreht worden ist, The Fall Guy. Und bei einem Testscreening liefen zeitgleich Barbie auf der einen Seite im Kino und Oppenheimer auf der anderen Seite und dazwischen The Fall Guy.
So we were technically Barbenheimer. We were right on the fault
line. Das war dann wirklich Barbenheimer. Es passierte wirklich.
Aber Ryan Gosling ist ziemlich froh, dass er mit dem neuen Film Ken endlich hinter sich lassen kann, weil er meinte, so ist ein bisschen absurd, auch für seine beiden Kinder. Also Ken ist ja ihr Spielzeug gewesen, und dann musste er als der Vater immer so tun, als wäre er eben diese Barbie-Puppe Ken. Und da ist er ganz froh, dass er das jetzt ein bisschen hinter sich lassen kann.
Jetzt geht's ja also, wie gesagt, in The Fall Guy nicht um eine Puppe, sondern um einen Stuntman. Das spielt er interessanterweise nicht zum ersten Mal, dieses Rollenbild. Es gab ja schon Drive, ganz klar, weltberühmter Film, und A Place Beyond the Pines, auch großartig. Also das ist schon erstaunlich. Hat er irgendwie so eine besondere Affinität zu den Stuntmen?
Ja, sicherlich. Also er bewundert ihre Körperarbeit, die kunstvolle Choreografie der Stunts und auch den Mut der Stuntmen und Stuntwomen. Aber er ist ziemlich stolz, sagt er, dass er sagen kann, in diesem Film hat er keinen Stunt selber gemacht, mit einer kleinen Ausnahme. Es ist nämlich die Anfangsszene, die in einer Einstellung durchgedreht wurde, erzählt Ryan Gosling.
Es war wichtig, dass ich den ersten Stunt selber mache. Aber es war sehr schwierig für mich, weil ich unter Höhenangst leide. Es ist eine großartige Sequenz, nicht nur cinematografisch. Es gibt einem auch eine Idee vom Leben eines Stuntman. Wir starten mit ihm im Wohnwagen, dann läuft er am Set herum, quatscht mit jedem, wie ein weiterer Tag im Büro, mit der Ausnahme, dass deren Tag anders ist. Sie müssen 12 Stockwerke hoch, um dann vom Gebäude runtergestürzt zu werden.
Jetzt sag uns aber endlich mal, was ist das überhaupt für eine Geschichte? Was wird da erzählt über den Stuntman?
Also eigentlich geht es um die wahren Helden des Films, die Stuntmen, die, die die waghalsigen Kunststücke machen und die Stars zum Strahlen bringen. Es wird ein Film im Film gedreht, dabei gibt es einen spektakulären Stunt, in dem sich der echte Stuntman Logan Holiday 8,5 Mal seitlich mit dem Auto am Strand überschlägt.
For me, it heightens.
Für mich intensiviert sich dadurch das Filmerlebnis. Zu wissen, dass Logan Holiday mit 8,5 Cannon Rolls den Weltrekord gebrochen hat in dem Film. Zu wissen, dass er mich in das Auto setzt und mich wieder rausholt durch den Stunt, den er macht, wird die Szene erst richtig interessant und verringert das in keinerlei Weise.
Es sei ein bisschen Ironie des Schicksals, dass Stuntmen ihr Gesicht ja immer verstecken müssen. Je mehr, desto besser. Es wird also endlich mal Zeit, dass sie für ihre selbstlose Arbeit mehr ins Rampenlicht kommen. Ein Oscar für Stunts wäre wirklich an der Zeit, sagt Ryan Gosling.
Wird ja auch schon länger diskutiert, durchaus. Wird ja ein Game für Casting. Also insofern könnte durchaus auch die Stuntkunst mal gewürdigt werden, nicht? Jetzt haben wir aber nicht nur diese reine Arbeit, die da geschildert wird, sondern es geht ja in dem Film auch um große andere Themen, also Starsystem, Machtmissbrauch oder dieser hohe Erwartungsdruck, der in Hollywood logischerweise herrscht.
Genau. Ja, in der Geschichte geht es auch zentral um die Konkurrenz zwischen dem Star Tom Ryder, gespielt von Aaron Taylor Johnson, und dessen Stuntman, der am Ende der coolere Schauspieler auf eine Art ist, was den Star dann wiederum in die Verzweiflung treibt. Die Abrechnung mit Hollywood in dem Film ist aber nicht zynisch, sondern eher lustig und ironisch, und am Ende ist der Film eigentlich eine Liebeserklärung an die gesamte Filmcrew, vom Designer über den Bestboy bis zur Maskenbildnerin, die ja immer alles geben für die Zeit des Films, zum Beispiel auch ihre Familien verlassen, damit das Ganze dann zu einem Gesamtkunstwerk wird. Emily Blunt ist in dem Film Jodie Morena. Sie arbeitet sich als Kamerafrau zur Regisseurin hoch und trifft ziemlich ungewöhnliche Entscheidungen, immer ziemlich so aus dem Bauch heraus. Blunt hat große Hochachtung vor der Arbeit eines Regisseurs, der ja immer für die Geschichte brennt und immer irgendwie schafft, das Chaos beim Filmdreh zu bewältigen. Sie kennt das ziemlich gut aus eigener Erfahrung, weil sie ist ja auch mit einem Regisseur verheiratet, nämlich mit keinem geringeren als John Krasinski, A Quiet Place. Ja. Und die Regisseurin, die sie spielt, ist wahrscheinlich ein bisschen eher eine Wunschvorstellung, also ungewöhnlich freundlich, fair, sehr empathisch. Es gibt zum Beispiel so eine Szene, wo der Regieassistent alle total zusammenschreit und ganz unflätig ist und sie bittet ihn dann so ganz sanft, respektvoll mit allen umzugehen. Also ihre Figur ist ein bisschen eine Antwort auf die Vorwürfe des Machtmissbrauchs im Filmbusiness. Sie dreht in dem Film einen Film namens Metal Storm, den es wirklich gibt. Das ist so ein Trash-Science-Fiction-Western mit Aliens. Und Emily Blunt sagt, das passt ziemlich gut zu dieser Rolle der Regisseurin, die sie spielt.
It says a lot about her, the kind of movie she's making.
Dieser Film, den sie macht, sagt viel über sie aus. Diese Exzentrik und eine Extravaganz, die ich sehr mag. Ich wollte gerne, dass die beiden chaotisch genug sind, damit wir uns mit ihnen identifizieren können.
Ja, und sie sind wirklich sehr menschlich dargestellt. Der Stuntman, der eben zugibt, dass es immer wehtut, wenn man sich überschlägt, angezündet wird oder einen Schlag abkriegt. Die Regisseurin, die wiederum darunter leidet, dass er, der Stuntman, sich nicht bei ihr meldet. Also am Ende ist es auch eine sehr rührende Liebesgeschichte. Und auch Lee Majors, der echte Colt Sievers, hat mit seiner Assistentin damals gespielt von Heather Thomas einen sehr lustigen Auftritt am Ende des Films. Also ich würde sagen, es ist bestes Popcorn-Kino mit sehr vielen spektakulären Stunts.
Julia Fissmann hatte die Freude, und ganz offensichtlich war es eine Freude, Julia, zu sprechen mit Ryan Gosling und mit Emily Blunt über den Film The Fall Guy. Ein Film, der den Männern und Frauen ohne Gesicht, die ihren Körper zur Verfügung stellen, in den Filmen ein Gesicht gibt. Ich danke dir ganz herzlich, Julia.
Gerne.
Radio 1 zur Vormittags, das Filmmagazin Der Junge, dem die Welt gehört. Das ist der erste selbstinszenierte, der eigene Film, also von Robert Gwisdek, den wir natürlich bestens kennen als Schauspieler, als Musiker, Captain Peng, auch als Autor. Jetzt aber eben dieser große Wurf eines ersten eigenen Films. Gestern war er nominiert, auch für den Deutschen Filmpreis, Sterben, beste Nebenrolle. Den hat er nicht bekommen, aber ich denke mir, dass die Tatsache, dass dieser Film, sein eigener Film, jetzt im Kino ist, mehr als entschädigt. Erstmal grüße ich ihn ganz herzlich. Hallo Robert.
Hi Knut, grüß dich.
Robert, gehe ich recht in der Annahme, zumal ja euer Film wirklich zu den großen Gewinnern des Abends gehört. Es waren sogar zwei Leute nominiert aus einem Film als beste Nebendarsteller. Hans-Uwe Bauer hat ihn dann bekommen, du nicht. Aber ich denke mir, die Tatsache, dass der Film so ein Erfolg ist und doch dazu dein eigener Film jetzt im Kino ist, war denn wirklich ein Trost?
Ja, das ist halt, also wirklich, glaube ich, am Ende des Tages, ob du nominiert bist oder ob du den Preis dann kriegst, ist fast so ein bisschen auf einer ähnlichen Stufe, außer beim Hauptpreis, wo die Produktion dann noch 500.000 Euro Produktionsgeld geschenkt bekommen und solche Sachen. Aber für die Schauspieler jetzt beste Nebenrolle oder so, das ist dann am Ende des Tages, ist das nicht, geht's da nicht um den ersten Platz, sondern es geht darum, dass du deine Kollegen dich sozusagen wahrgenommen haben und dass man mit seinen Kollegen einen Abend verbringt, wo man sich gegenseitig Mut macht, weiterzumachen, Mut macht, mutige Stoffe, mutige Rollen anzunehmen und so. Und das ist es, glaube ich.
Auch zumal Hans-Uwe Bauer wirklich eine ganz berührende Leistung hier abliefert. Das ist unglaublich, nicht? Fast eine stumme Figur, die so viel Leid und so viel Verzweiflung ausdrückt. Er hat ja auch noch keinen deutschen Filmpreis. Du hast schon einen, und damit kommen wir zu dieser interessanten Tatsache in deiner Biografie. Das war vor 5 Jahren, glaube ich, nicht? Da 3 Tage in Quiberon. Da hast du den deutschen Filmpreis bekommen und dann war ja schauspielerisch erstmal jetzt gar nicht so wahnsinnig viel los. Präsent bist du immer irgendwie schon durch die Musik. Aber was ist so gewesen in dieser Zeit?
Ja, ich habe weder gespielt noch habe ich Musik gemacht. Ich habe mich tatsächlich einfach mit anderen Dingen beschäftigt. Ich habe Kreisfilm gegründet auf einem anderen Level nochmal. Ich habe 4, 5 Drehbücher geschrieben. Ich habe ganz viel andere Sachen auch geschrieben. Ich habe, also wen das interessiert, das meiste, was ich gemacht habe in der Zeit, wo ich nicht zu sehen war als Schauspieler oder Musiker, sieht man auf kreisfilm.com. Da sind 8 Projekte zu sehen, die ich in der Zeit gemacht habe. Aber die habe ich gemacht hinter der Kamera. Man sieht mich darin nicht. Ich komme darin quasi nicht vor.
Damit sind wir jetzt bei dem Film, also der Junge, dem die Welt gehört, der jetzt in dieser Woche angelaufen ist und der ja auch dich nicht als Schauspieler präsentiert, sondern man sieht dich ja nicht, aber man spürt deine Präsenz natürlich, weil es so ein unglaublich persönlicher Film geworden ist. Der erste Film, den du gemacht hast, also erzählt von einem jungen Komponisten, Basilio, und schon das Setting fand ich so faszinierend. Also es ist offenbar ein alter Palazzo in Sizilien, ein wunderbar verwunschener Ort, der vielleicht sogar zuerst in deinem Kopf war, vielleicht bevor die Geschichte da war. Wie war das?
Der Ort ist wahnsinnig wichtig, der ist wie so eine quasi fünfte Hauptdarstellerin für uns alle gewesen, weil wir haben auch mit dem ganzen Team an dem Ort gewohnt. Mhm. Wir haben geschlafen in diesem Palazzo mit Matratzen und haben da gekocht. Wir hatten kein Catering, wir haben uns gegenseitig bekocht und haben tagsüber gedreht und nachts gelebt sozusagen und haben musiziert und alles. Dadurch wurde das wahnsinnig ein wahnsinnig intensiver Ort. Und da es ja auch eine Liebesgeschichte ist, hatten wir den lustigen Nebenfakt, dass ich unbedingt wollte, dass die beiden Hauptdarsteller sich erst begegnen und wissen, wer sie sind, wenn sie vor der Kamera sich das erste Mal begegnen. Ja. Und es gibt eine Szene in dem Film, wo sie das erste Mal nebeneinander stehen und anfangen, sich anzusprechen, wo wirklich diese beiden Menschen das allererste Echt? Mal. Ja. Mhm. Und das Tolle aber ist daran, dass sie die ganze Zeit in dieser Villa, von der du gesprochen hast, die so verwunschen ist, gleichzeitig gewohnt haben und eine Woche lang voreinander versteckt werden mussten, während wir schon angefangen haben, andere Szenen in der Villa zu drehen. Und es hat eine derartige Spannung und Romantik irgendwie in diese Begegnung getragen, die, ich glaube, immer noch spürbar ist, wenn man den Film sieht.
Also ist eine interessante Methode übrigens. Also man ist ja auch nicht nur in diesem Palast, mal auch sagen, ich ab und zu mal draußen in diesem Geschäft und so. Julian Paulina spielt diesen Komponisten. Und ich dachte auch übrigens, um das gleich vorwegzunehmen, die Geschichte, die du erzählst, in diesem verwunschenen Haus, das wirkte auf mich so, als sei das Haus vielleicht sogar sein Unbewusstes. Also das, was für einen Künstler ja sehr wichtig ist, das abrufen zu können. Also was wir sehen, ist vielleicht alles eigentlich vielleicht nur in seinem Kopf.
Es würde absolut zulässig sein, das zu denken, wenn man weiß, wie der Film sozusagen sich entwickelt im dritten Akt. Es gibt da definitiv Räume, die nicht so funktionieren, wie sie funktionieren sollten. Und er öffnet ja auch die Tür immer mit einem Kleiderbügel. Also das heißt, er hat keinen Schlüssel zu dieser Villa. Es scheint nicht sein Ort zu sein.
Wie ist jetzt diese Geschichte in deinen Kopf gekommen? Also dieser junge Mann, eben seine Liebe, aber auch eine Schaffenskrise. Das ist es letztlich ja vor allem nicht, dass ich das Gefühl hatte, er weiß mir so richtig, was mache ich da eigentlich, was komponiere ich da eigentlich. Man kann seine Schaffenskrise in so einem Raum auch gut ausleben, finde ich. Aber ist das vielleicht sogar auch eine Selbstreflexion? Denn du bist als Künstler sehr vielseitig, wirst aber auch Krisen kennen natürlich.
Das ganze Schaffen, wenn man selber macht, ist eigentlich wie so eine konstante Krise gefühlt. Nicht unbedingt im Sinne einer Schreibblockade, sondern eher in einem konstanten, fantastisch. Das ist die beste Idee der Welt und 5 Minuten später verwandelt sich diese Idee in das kitschigste und langweiligste, was du je erschaffen hast. Und du musst irgendwie mit dieser Unstetigkeit deiner eigenen Ideen irgendwie leben. Oder ich muss damit leben. Und so ist auch er quasi, das, was er macht, changiert zwischen absoluter Banalität und geniehaften Greifen nach einer poetischen Tiefe, von der er gar nicht genau weiß, wo die ihn hinführt, weil er hat ja auch diese innere Stimme, die ihn antreibt, dass das mehr sein muss als einfach nur schöner Klang, sondern Poesie muss quasi an deine dunkelsten Felder greifen, damit es ein Mittel sein kann zur Selbsterforschung.
Aber das ist eben genau das, was im Film auch den Reiz ausmacht, dieses Nebeneinander, wie du sagst, von Banalität und von Genie. Auch das Genie muss ab und zu mal einkaufen gehen und muss irgendwas zu essen holen zum Beispiel. Und da ist dann dieser Laden plötzlich so eine Gegenwelt, eine ganz reale.
Ne? Ja.
Diese verrückte Welt. Genau. Wir reden auch gleich weiter auch über die Herstellung dieses Films, die auch eine interessante Geschichte ist, wie ich finde. Hör nicht aber vorher als Captain Peng und da sage ich nochmal, da bist du ja durchaus immer präsent, auch wenn es jetzt erstmal aktuell nichts Neues gab. Aber das sind natürlich Lieder, die Leute kennen und mögen und sehr schätzen. Was hören wir? Du hast ja extra was ausgesucht für heute.
Ich habe mir passend zum Liebesfilm Tango im Treibsand ausgesucht, weil es, glaube ich, dieses Thema, weil der Film ist ja nicht nur ein Film über einen Künstler, sondern vor allem auch ein Film über ein Liebespaar, was sich frisch kennenlernt und einen sehr speziellen und ungewöhnlichen Weg geht, diese Verbindung zu beschreiben und auszuleben und so. Und da passt dieses Lied einfach herrlich dazu.
Und das hören wir jetzt.
Wir standen voreinander wie Kinder im Wald. Die Nacht war ohne Mond und der Winter war kalt. Ich habe dich mit zuen Augen angeguckt und dir mein schlafendes Herz in deine Hand gespuckt.
Der Junge, dem die Welt gehört, der erste Film von Robert Gwisdek als Regisseur, ist jetzt im Kino zu sehen. Wunderschöne Schwarz-Weiß-Fotografie übrigens auch, also diese Erkundung dieser Innenwelten, dieses Palazzo mit so einer schwebenden Kamera geradezu, zieht uns ja mit hinein in diese Welt, Robert, die ja eben, wir haben es gesagt, zum Teil eine reale ist, aber eben auch eine fantastische. Und da gibt es eben so Figuren wie Corinna Harfouch, also deine Mutter spielt ja für mich so eine märchenhafte Erzählerin, vielleicht auch eine Kommentatorin, wie könnte man die sehen, aber sie ist für mich auch so die Grimmsche Märchenfrau, meine Interpretation.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, man kann den ganzen Film als ein Märchen quasi sehen, wenn man will. Mhm. Weil da wahnsinnig quasi, ja, die Vorgänge werden quasi poetisch überhöht, gleichzeitig verbunden mit einer ganz großen, wie du sagst, Banalität des Alltags. Er versucht einzukaufen, er hat kein Geld, er hat lustige Interaktion und gleichzeitig ist seine innere Welt völlig überhöht, poetisch aufgeladen, archaische Figuren stolzieren da irgendwie drin rum und weiß ich nicht, für mich fühlt sich das Leben ganz oft genau so an. Mhm. In mir ist ein epischer Film, der aber an der Tankstelle steht und sein Wechselgeld vergessen hat.
So. Und zu diesen besonderen Figuren gehört eben auch eine Legende, muss man ganz klar sagen. Denis Lanvin, also die Liebenden von Pong Neuf, gehört zu meinem absoluten Lieblingsfilm aller Zeiten, nicht? Also was für ein unglaublicher Schauspieler, der ja hier auch eine totale Freiheit hat. Also man kann ihn sehen, ich interpretiere ja die ganze Zeit, magst du ja, Robert, mag wahrscheinlich jeder, der den Film sieht. Ja, wie so eine Commedia dell'arte Figur auch, also ein Harlekin, ein Clown, aber er ist auch ein unzerstörbarer Geist. Er geht ja einfach nicht kaputt, obwohl er Dinge tut, die normalerweise zerstörerisch sind. Also was ist er jetzt? Der Widerpart, die innere Stimme, Ermutigung, manchmal auch Entmutigung?
Er ist all das. Er wird genannt der Mann, der nicht sterben kann. Mhm. Kasimir, der Mann, der nicht sterben kann. Wer den Film gesehen hat, weiß, warum. Mhm. Er verlässt die Hauptfigur nicht, den Basilio, und bringt, wie du schon sagst, wirklich eine unfassbare Energie auf den Bildschirm. Ich bin ein wirklich Denis Lavant-Verehrer. Und der war wirklich exakt so, wie man ihn sich in seinen Klischeeträumen quasi erwünscht. Der hat diese Villa betreten, hat sein Kostüm angezogen, hat das nicht mehr ausgezogen, hat nur noch in der Villa mit uns gelebt, war wie so eine Art Hausgeist, hat mit keinem von uns kommunizieren können, weil er nur Französisch kann und kein Englisch. Und wir konnten alle kein Französisch, bis auf eine Person. Und er hat die ganze Zeit wie so einen Hausgeist darin gelebt. Ich glaube, er hat bis heute das Buch nicht gelesen. Er war einfach nur Kasimir und hat es in aller Konsequenz gelebt.
Das sieht man wirklich, also dass er völlig aufgegangen ist in dieser Figur. Was macht er mit allen Figuren, dass er die sich vollständig einverleibt? Und damit sind wir noch am Schluss bei dieser Herstellungsweise. Du sagst ja, also ihr habt in dem Haus gewohnt, es ist während der Pandemie, es fehlen die üblichen Fördereinrichtungen. Also das ist wirklich auch so ein Freundschaftsprojekt?
Das ist ein absolutes Leidenschaftsprojekt. Das hätte man eigentlich auf die Art und Weise mit Förderung gar nicht machen können, auf diesem normalen Weg, weil wir wirklich gesagt haben, es ist Corona, alle haben Zeit, keiner kann arbeiten, kommen, wir treffen uns alle auf Sizilien und machen innerhalb von 2 Monaten einen Film. Der Ursprung dieses Films war nicht, ich erzähle eine Geschichte, sondern der Ursprung des Films war, komm, wir machen einen Film. Und treffen uns in 2 Monaten in Sizilien und machen den Liebesfilm für Leute wie uns, für Menschen, die eine verrückte innere Welt irgendwie bereisen müssen jeden Tag. Für die machen wir einen Liebesfilm. Haben uns dazu verabredet und haben alles andere auf dem Weg dahin gefunden und zusammengesetzt. Und wir haben das quasi wir haben Privatförderer dafür gewonnen. Wir haben reichen Menschen ein schlechtes Gewissen gemacht und gesagt, ihr müsst Kunst fördern, es ist Corona, weil sonst gehen wir alle unter, und das hat funktioniert. Und daraus ein unfassbar schönes, zusammengewachsenes Projekt geworden, welches einfach, glaube ich, einen anderen Geist trägt. Und ich glaube, niemals so in der deutschen Förderlandschaft gefördert werden würde.
Also umso schöner, dass du schon mal belohnt wurdest für diesen kühnen Film, nämlich mit dem Regiepreis bei den Hofer Filmtagen. Jetzt ist er im Kino zu sehen und du wirst ihn heute auch vorstellen, im Kolosseum.
Ja. Ich stelle ihn heute im Cannes-Kino und im Kolosseum abends vor und freue mich über jeden, der reingeht. Wir bringen ihn auch selbst ins Kino. Wir haben keinen Verleih. Wir machen quasi alles von zu Hause, von der Küche aus, und wollen quasi Film komplett verstehen lernen. Wie funktioniert dieses ganze Gesamtkonstrukt, und können wir als Kreisfilm da drin einen Platz haben.
Ein Film, wir haben es gehört, entstand ohne jede Förderung oder jedenfalls ohne offizielle Förderung, mit sehr viel Liebe aber und mit sehr viel Fantasie. Der Junge, dem die Welt gehört, bedanke mich sehr herzlich bei Robert Gwisdek. Wünsche dir natürlich weitere schöne Filmprojekte, aber heute Abend vor allem tolle Doppelpremiere. Es ist ja dann quasi in Berlin, und zwar im Cannes-Kino und im Kolosseum. Danke dir.
Super, vielen herzlichen Dank, Knut.
Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin mit Knut Elstermann.
Der Film Touch, der in dieser Woche auch in den deutschen Kinos angelaufen ist, ist sicherlich einer der radikalsten Filme des Jahres. Die Geschichte einer Pflegerin und eines Rollstuhlfahrers. Die Geschichte von zwei Menschen, die aus sehr unterschiedlichen Gründen am Rande der Gesellschaft stehen, sich hier finden, durchaus aber auch eine sehr zerstörerische, sehr schmerzhafte Liebe erleben. Ein Film von Claudia Rorarius, mit der ich mich unterhalten konnte und auch wieder viel gelernt habe. Sie werden es gleich hören. Also was die Begrifflichkeit zum Beispiel betrifft bei einem Film, der sehr vom körperlichen ausgeht. Das ist eine Körpergeschichte und deshalb muss man darüber auch reden. Und das werden wir dann auch tun, gleich in diesem Gespräch. Und damit herzlich willkommen in der zweiten Stunde von 12 Uhr mittags. Noch immer eine Sendung für Leute, die mehr vom Kino wissen wollen. Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Wir wollen jetzt reden über einen Film, der bereits großen Ruhm eingeheimst hat. Die beiden mutigen, rückhaltlosen, bewundernswürdigen Hauptdarsteller, Hauptdarstellerin haben einen ganz wichtigen Preis bekommen, nämlich in Locarno beim Nachwuchsfestival. Also da gibt es ein eigenes Programm dafür, für den Nachwuchs. Haben sie den Schauspielpreis bekommen, und zwar alle beide. Und das finde ich ganz wichtig, weil was sie da spielen, ist so hautlos, ist so schutzlos, ist so direkt. Und es geht eben auch nur, wenn man zusammen so viel Vertrauen findet, dass man so etwas spielen kann. Deshalb finde ich, ist der Preis höchst angemessen und wird diesem Film hoffentlich auch helfen, der jetzt ja schon im Kino zu sehen ist seit Donnerstag. Touched heißt dieses Werk und es geht nicht nur um die Berührung dieser beiden Personen. Ich finde, der Film berührt uns auch ganz direkt mit seiner Ehrlichkeit, seiner Schroffheit, seiner Direktheit. Und ich freue mich jetzt sehr, dass ich reden kann mit der Regisseurin, mit der Schöpferin von Touched. Erstmal herzlich willkommen, Claudia Rorarius. Hallo, hallo.
Hallo, schön, dass ich da sein kann. Ich freue mich sehr.
Und wir reden über deinen Film, der ja ein Kammerspiel ist, wenn man genau hinsieht, eben in einer Reha-Klinik spielt. Da haben wir einen Rollstuhlfahrer, Alex. Er ist vollständig auf Hilfe angewiesen. Und diese Hilfe kommt von einer neuen Schwester, einer übergewichtigen Schwester, Maria heißt sie, die ganz für ihn da ist, die sich völlig ihm hingibt, ihre Aufgabe sehr, sehr ernst nimmt. Und dann beginnt das Drama, aber eben auch diese große Geschichte passiert ja mehr als vorgesehen ist. Denn das, was sie tut, das, was sie empfindet, gehört nicht zu ihren Dienstvorschriften, auch nicht, um das mal etwas lax auszudrücken, zur Jobbeschreibung. Was passiert zwischen diesen beiden Menschen?
Ja, also erstmal kann ich vielleicht noch ganz kurz sagen, also Isolde würde gerne sagen fett. Es geht um eine fette Hauptdarstellerin.
Würde ich nie sagen.
Eine fette Figur, ja, das ist auch ganz wichtig, weil es geht ja auch um die ganze Fat-Shaming-Debatte, auch in dem Film natürlich. Und es ist eben ganz wichtig, auch für sie als Aktivistin auch ganz klar zu sagen, sie möchte das Wort fett als ganz normales Wort etablieren und es soll eben keinen Unterschied geben zwischen fetten und dünnen Menschen. Es ist eben so, ja, der Film, der, also ich habe mir den natürlich ausgedacht aus verschiedenen Gründen und mir geht es vor allem um das Thema Berührung, also auch auf drei verschiedenen Ebenen, ne, wie du schon gesagt hast, emotionale Berührung, dann natürlich auch körperliche Berührung und vor allem einmal im pflegerischen Bereich versus dann natürlich auch quasi im sexuellen Bereich. Ja. Und das ist auch das, was der Film auslotet in Form von diesem Kammerspiel.
Isolde Haldor-Dottir ist die Hauptfigur, also Maria spielt diese Krankenschwester und sie ist Performancekünstlerin aus Island und wir haben eben an ihrer Seite einen querschnittsgelähmten Tänzer aus Griechenland. Als wir gleich über die Schauspieler reden, das merkst du, weil das so wichtig für diesen Film ist, das ist Stavros Savvidis und die beiden entwickeln hier etwas ganz tastend. Also mich hat das schon sehr beeindruckt, wie viel Zeit du dir nimmst, wie viel Zeit sie sich nehmen, um zu merken, da sind zwei Menschen, die entdecken sich jetzt. Und im wahrsten Sinne des Wortes werden sie sich ertasten, erkunden. Also wie war dieser Prozess, auch eine solche Liebesgeschichte zu erzählen? Ich würde schon sagen, Claudia, von zwei Menschen, die am Rande der Gesellschaft stehen, die irgendwie nicht in diese super fitte, taffe Norm passen und die sich ja vielleicht gerade deshalb finden.
Also der Ausgangspunkt, kann ich vielleicht nochmal erzählen, ist eigentlich, dass mein Vater eine Behinderung hatte und aufgrund einer Erkrankung und das Ganze ist passiert oder beziehungsweise hat sich ereignet, als ich Teenager war. Das hat mich natürlich sehr geprägt und auch diese ganze Körperlichkeit und die Veränderung der Körperlichkeit und damit einhergehend, aber natürlich auch seine Art, mit dieser Behinderung umzugehen, das hat mich ganz stark geprägt. Und das war eben so, dass ich immer schon etwas darüber machen wollte, weil ich eben dann auch bemerkt habe, diese körperlichen Veränderungen bemerkt habe etc. Und diese genaue Beobachtung wollte ich in einen Film übertragen. Und dann habe ich mir aber überlegt, okay, was will ich erzählen? Und ich wollte eben keine Vater-Tochter-Geschichte erzählen. Das hat mich irgendwie nicht interessiert, war vielleicht auch zu nah an meiner eigenen Geschichte dran. Das Ganze habe ich dann losgelöst und habe quasi diese Liebesgeschichte erfunden zwischen diesen beiden Menschen und habe dann ganz lange auch nach der Figur der Maria gesucht, weil der Alex ist tatsächlich sehr nah dran an meinem Vater vom Charakter her. Und habe dann in der Maria einfach nochmal weiter recherchiert, wie soll diese Maria sein, was wünsche ich mir von der. Und für mich war das Thema Körperlichkeit eben ganz groß im Vordergrund, auch bei der Frau. Und dann habe ich eben ein Fotobuch gefunden von Jen Davis. Das ist eine amerikanische Fotografin, die auch fett ist und die sich auch fotografiert hat in Selbstporträts und in ganz naturalistischen Selbstporträts. Und irgendwie war das dann die Inspiration für die weibliche Hauptrolle.
So ideal geeignet für die Rolle. Du hast gerade so schön gesagt, ich habe überlegt, was ich mir für die Maria wünsche. Das kannst du als Autorin und als Regisseurin dir die Figur erschaffen. Was hast du für sie gewünscht? Also was macht sie aus? Was macht ihren Charme, wie ich finde, aber auch ihre absolute Liebenswürdigkeit aus? Denn sie ist eine, wie ich finde, sehr liebenswerte Figur.
Also faktisch, ich gestehe, die Maria hat einerseits sehr viel mit mir zu tun. Das ist natürlich auch charmant, dass du das sagst. Also ich habe natürlich das, was ich mir wünsche oder was ich mir von mir gewünscht hätte, vielleicht auch im Umgang mit meinem Vater oder im Umgang mit Behinderung, habe ich in diese Figur gelegt. Und ich habe auch dieses Abarbeiten, dieses weibliche Abarbeiten an einem Mann, der unzugänglich ist, habe ich auch in diesem Film verarbeitet oder auf eine gewisse Art unzugänglich ist. Und diese Spirale, in die beide sich dann bewegen, das ist natürlich auch wirklich ganz stark aus meinem Herzen geschrieben, ganz klar. Und ich habe mir einfach auch gewünscht zu sehen, wie sie über ihre Kräfte hinausgeht, also wie sie etwas wagt, wie sie etwas Besonderes macht und sich wirklich bemüht und eine starke Persönlichkeit darstellt, die sich irgendwie durchsetzt in dem Film und oder beziehungsweise versucht, sich durchzusetzen und kämpft gegen alle Fronten. Und das habe ich mir eigentlich für diese Maria gewünscht. Ich wollte eigentlich wirklich eine starke Person zeigen, die an sich nicht zweifelt, also die zwar irgendwie sensibel ist, aber trotzdem keine Zweifel hat, auch nicht an ihrer Körperlichkeit, sondern die ganz geradlinig ihren Weg geht.
Sie heißt ja nicht zufällig Maria und sie ist eine sehr handfeste Maria, muss man auch sagen. Denn dieser Film, der zeigt ja auch ganz klar, was körperlich zwischen diesen beiden Menschen passiert. Sie haben Sex, sie lieben sich, sie tanzen, sie schwimmen. Das ist dann besonders schön natürlich, weil das Wasser ja eine Schwerelosigkeit für beide dann auch bedeutet und eine Möglichkeit der freien Bewegung. All diese Dinge werden sehr sensibel in diesem Film erzählt, über den wir auch gleich weiterreden wollen. Vorher bei Musik spielt auch eine große Rolle in deinem Film, ganz klar. Und zwar Donna Regina, ein besonders schönes Lied. Gibt noch andere Songs, aber dieses wollen wir jetzt hören. Warum ist das Lied im Film?
Ja, das Lied ist im Film, weil ich zum einen mit Donna Regina schon seit locker 20 Jahren befreundet bin. Wir haben auch schon zusammen gearbeitet, haben ein Musikvideo zusammen gemacht und ich habe dieses Lied gefunden während der Dreharbeiten und wir haben dann diese Choreografie, die auch in dem Film ist, erarbeitet anhand des Stückes und ich liebe dieses Stück. Das Stück heißt Lass uns so tun und ja, es ist wunderbar einfach.
Das ist auch eine wunderbare Szene im Film. Donna Regina mit Lass uns so tun. Touch, der neue Film von Claudia Rorarius, ist jetzt im Kino zu sehen. Der Film, der eine Liebesgeschichte erzählt zwischen einem Rollstuhlfahrer und einer Pflegerin, die natürlich immer unter Druck steht, weil sie ja weiß, das, was sie da tut, diese Grenzüberschreitung, ist es ja in mehrfacher Hinsicht, die ist nicht erlaubt im Krankenhaus. Das will man nicht. Das wird auch verboten. Das wird auch unterdrückt. Deshalb ist es, finde ich, auch ganz besonders wichtig, Claudia, dass diese Liebe zwischen den beiden von verschiedenen Seiten unter Feuer steht, auch von ihnen selbst. Es ist ja, wie ich sage, eine Grenzüberschreitung in jeder Hinsicht. Intensiviert zum einen die Gefühle, ist aber auch eine Gefährdung für diese Liebe ständig?
Ja, auf alle Fälle ist es natürlich so, dass die beiden ja sich verstecken müssen. Die können natürlich nicht offen zeigen, wie sie zueinander stehen. Es ist ja auch so, dass der Mann das auch nicht unbedingt zeigen will, weil er hat natürlich auch ein gewisses Bild von Körperlichkeit und normalerweise sollte seine Freundin natürlich schlank und rank sein und Maria ist nun mal fett und er hat selber ein Problem damit. Das merkt man auch im Laufe des Films. Also er versucht sich da auch ranzutasten an diese neue Körperlichkeit, die ihm auch so gut tut, also die er auch so annehmen kann, im Gegensatz zu vielen anderen Dingen, von denen er abgestoßen wird in dem Zeitraum, wo wir diesen Film auch zeigen. Und das ist natürlich total wichtig, also dass das natürlich einerseits nicht erlaubt ist und andererseits doch tatsächlich recht oft vorkommt. Also ich habe ja sehr viel recherchiert für den Film, auch viele Jahre tatsächlich. Und es gab eine ganz kleine Episode, die mir eine eine Freundin erzählt hat, die selbst in einem Behindertenheim gearbeitet hat. Und die hat mir nämlich erzählt, dass sie eine sexuelle Beziehung mit einem Mann hatte. Und das Ganze fand ich einfach so spannend, ja, weil das ist natürlich auch irgendwie naheliegend. Man ist sich körperlich sehr nah. Und das hat mich wirklich, ich hatte da total Spaß dran, diese Geschichte zu hören und habe gedacht, das muss irgendwie in den Film. Das ist einfach toll. Und das macht den Film auch spannend natürlich.
Was aber du gerade geschildert hast, hat ja auch noch eine andere Seite, nämlich, dass er jetzt erstmal auch überrascht vielleicht von sich selber ist, weil diese Frau ihm nicht seinem Schönheitsideal entspricht. Zum anderen ist er aber auch ein tief verzweifelter junger Mann, der natürlich total entsetzt ist über das, was ihm widerfahren ist. Also das kommt dann noch dazu, dass er so schroff ist, oft so verletzend, hat was zu tun, glaube ich zumindest, mit diesem inneren Kampf und dieser inneren Wut.
Ich habe natürlich jetzt auch abgenommen von der Geschichte meines Vaters, mich dafür entschieden, diesen Zeitraum zu erzählen bei ihm, ein Jahr ungefähr nach diesem Unfall und der Zeitpunkt, wo er aus der Reha gekommen ist jetzt und in diesem Heim gelandet ist und sich im Grunde auch dem Leben verweigert. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, das ist jetzt wirklich sehr spezifisch und ich weiß auch, und dazu gehört Raoul Krauthausen auch, dass das natürlich für Behindertenverbände auch immer ein bisschen schwierig ist, weil die meisten Filme erzählen genau über dieses Zeitspektrum, aber für mich war das jetzt in dem Fall wichtig, das auch zu machen. Und es ist eben so, dass nach so einem Unfall braucht es eine gewisse Zeit, bis man sich wirklich wieder an das neue Leben, auch mit der neuen Körperlichkeit etc. gewöhnt hat. Und da habe ich mit vielen Betroffenen auch gesprochen und lange Interviews geführt. Also das Drehbuch wurde ja auch, es gab sozusagen verschiedene Sensitivity Readings, nennt man das ja, wo das dann auch von Menschen gelesen wird, die das selbst erlebt haben und die das dann verändern, also nochmal quasi korrigieren, wenn da irgendwelche Fehler auftauchen. Und das war dann einfach auch total deutlich und auch sehr genau recherchiert, wie diese Figur erzählt wird. Und das war mir auch wirklich super wichtig, weil ich persönlich bin ja jetzt nicht betroffen, sondern ich kann das ja auch nur von außen dann einschätzen, inwieweit das für mein Drehbuch Relevanz hat.
Jetzt ist Liebe, Erotik ein ganz wichtiges Thema in diesem Film, wobei ich bei ihm mir nie so ganz sicher bin, ist es wirklich Liebe, bei ihr sehe ich das. Bei ihr sehe ich, sie liebt diesen Mann und zwar mit aller Kraft. Und diese Szenen werden auch sehr deutlich gezeigt und sehr direkt gezeigt, dieser Umgang mit Sexualität. Ich persönlich, wenn ich das sagen darf, hatte nie das Gefühl von einem Selbstzweck, sondern dass es immer Ausdruck ist dieser extremen Körpererfahrung, die sie beide machen, dass man es deshalb auch braucht. Aber trotzdem sind das ja auch Entscheidungen, die man fällt. Natürlich mit den Darstellern und Darstellerinnen zusammen zeigen wir das so genau, was zwischen den beiden passiert.
Ja, für mich war es ganz wichtig, dass die Maria eben auch sehr selbstbestimmt ist. Und sie ist ja eigentlich die treibende Kraft in der Geschichte. Also sie hätte gerne Sex und versucht, diesen Sex auch herbeizuführen mit diesem jungen Mann. Und ich finde das einfach auch wahnsinnig wichtig, dass die Frau eben nicht passiv ist und einfach abwartet, sondern dass man Frauen auch aktiv zeigen kann und suchend zeigen kann. Und für mich war das ganz wichtig, dass sie eben diejenige ist, die erstmal so eine Art Übergriff auch begeht, ja, und ihn anfasst. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so sagen darf, aber sie fasst eben seinen Penis an. Das ist ja auch der erste sexuelle Kontakt zwischen den beiden. Und ich habe mich auch bewusst dafür entschieden, in dem Film das weibliche untere Geschlecht nicht zu zeigen im Vergleich zum Mann. Also den Penis sieht man relativ häufig, die Frau sieht man im Vaginalbereich nicht. Und das war mir eben auch total wichtig. Also sie ist zwar auch sehr sexuell, aber wir sehen sie eben nicht, wie das in den meisten Filmen gezeigt wird. Da ist es ja eben umgekehrt. Da sieht man von der Frau irgendwie alles und beim Mann irgendwie nichts. Das hat mich auch total geärgert, weil ich dachte, was soll das? Ja, also wir wissen doch alle, wie das aussieht. Also bitte können wir das jetzt auch mal im Film zeigen. Und ich habe es dann auch in gewisser Weise ein bisschen überhöht, aber ganz echt, ich fand es total wichtig und ich finde auch, dass wir das sehr neutral gezeigt haben und sehr sensibel auch gezeigt haben.
Sensibel, aber gleichzeitig ist es eben auch der sinnfällige Ausdruck für diese Inbesitznahme. Es ist, wie du sagst, auch ein Übergriff am Anfang und es ist erstmal ein ihn sich einverleiben gewissermaßen und dann entsteht ja eben dieser tiefe Konflikt, den wir jetzt gar nicht ausmalen wollen, weil es natürlich auch eine ganz große Tragödie ist, die da erzählt wird. Und eine letzte Frage noch, die auch zu tun hat mit dem, was du gerade geschildert hast. Beide Künstler sind gewohnt, mit ihrem Körper zu arbeiten, ihren Körper auch zum Gegenstand zu machen, zum Kunstobjekt. Wie war das jetzt hier mit dieser Arbeit? Ich denke mir, auch so erfahren, wie sie beide sind und so mutig, wie sie beide sind, war das dann doch vielleicht nochmal eine besondere Herausforderung, gerade wegen der leisen Töne der Sensibilität.
Ja, also ich kann natürlich sagen, sagen, dass Isolde insofern auch gesagt hat, das ist nochmal ein Riesenunterschied zu ihrer eigenen Arbeit, weil sie natürlich in dem Film auch wirklich, weil das Ganze auch sehr naturalistisch dargestellt wird und weil sie natürlich ganz anders gezeigt wird, als wenn sie zum Beispiel ein Modeshooting hat oder selbst ein Dessous oder ein Nacktshooting. Es ist natürlich ganz was anderes. Ja, sie wird ja in ihren Bewegungen und in allem, was ihr Körper eben tut, auch ganz naturalistisch gezeigt. Und das ist natürlich eben nochmal eine andere, wie soll ich sagen, eine Überhöhung und eine andere Ebene eigentlich, auf der sie sich da befindet. Und das ist auch nicht einfach gewesen. Wir haben auch uns sehr vertraut. Also wir haben ein sehr gutes Gespür füreinander gehabt. Wir standen uns auch sehr nah. Und sie hat halt auch eben diese Maria, die ja auch wirklich so aus meinem Herzen kommt, wirklich gut verstanden und so toll angenommen. Und das war für mich auch ganz wichtig. Und mit Star Wars ist es nochmal ein bisschen anders gewesen. Also Star Wars kam sehr spät in das Projekt, eigentlich erst 2 Monate vor Drehbeginn. Und man muss aber dazu sagen, er hat das Drehbuch bekommen und hat sofort sich in dieser Figur wiedergefunden. Also er hat gesagt, das ist so hundertprozentig, also nicht meine persönliche Geschichte, aber dieser Charakter ist so präzise gezeichnet, ich will das machen. Und ich habe noch nie einen Film gesehen, der so mutig auch mit dem Thema Sexualität und Behinderung umgeht. Und ich möchte diese Figur spielen.
Und das ist ihm auch ein Geschenk für diesen Film, was die beiden da leisten, weil sie uns jetzt in deinem Film eine beglückende, eine aber auch zerstörerische Liebeserfahrung so nahe bringen, dass wir verstehen, was mit diesen Menschen geschieht und was sie für eine extreme Erfahrung da machen und was für eine Radikalität. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei Claudia Rorarius, die diesen Film gemacht hat und die Sie auch kennenlernen können, denn der Film läuft jetzt ganz normal im Kino. Morgen um 19 Uhr ist sie im Lichtblick-Kino, da läuft der Film ja auch und da wird es dann auch ein Regiegespräch geben. Und Sie haben schon gemerkt, sie hat wirklich viele sehr interessante Sachen zu erzählen über diesen Film, der für dich ja auch eine ganz besondere Erfahrung war. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Ja, vielen Dank.
Radio 1 zur Vormittags, das Filmmagazin. Entdeckt hat man den Regisseur Stéphane Brisé in Deutschland vor 18 Jahren mit seinem schönen Liebesfilm Man muss nicht lieben, über einen Gerichtsvollzieher, der sich plötzlich in einem Tanzkurs wiederfindet. Bekannt ist der französische Regisseur aber vor allem durch sehr politische, sehr kämpferische Filme wie Streik und Der Wert des Menschen, die er zusammengedreht hat mit dem Superstar in Frankreich Vincent Lindon. Und am 1. Mai, am Tag der Arbeit, startete bei uns nun wiederum ein Film, der gar nicht so klassenkämpferisch ist, nämlich Zwischen uns das Leben mit Guillaume Canet und Alba Rohrwacher, sein neuer Film, der wieder eher so an frühere Werke anknüpft. Wir haben ja schon öfter hier über die Filme gesprochen von Stéphane Brisé. Jörg Taschmann, den ich erstmal herzlich grüße, hat den Regisseur mal wieder getroffen und ihn interviewt. Hallo Jörg.
Hallo Knut. Ja du, ich glaube, wir sprechen jetzt schon zum 4. Mal über einen Film von Stéphane Brisé, der dann auch 2016 noch nochmal einen ganz anderen Film gedreht hat, nämlich Ein Leben. Und das war ja eine Maupassant-Verfilmung übrigens in 4:3.
Zwischen uns das Leben ist ja eigentlich ein Zwei-Personen-Stück über einen erfolgreichen Schauspieler, der sich eine Woche nimmt in einem Wellness-Hotel am Meer, zieht sich da zurück und auf eine Frau trifft, die er einst geliebt hat. Und da geht's weniger darum, was der Regisseur erzählt, sondern ich finde, es ist eher so die Frage, wie es erzählt wird, also diese Atmosphäre, die Stimmung des Films.
Es geht um Mathieu, einen populären Schauspieler, der sich in einer persönlichen Krise befindet. Nach außen hin ist er charmant, lässt sich auf Selfies mit dem Personal ein, aber seine Karriere befindet sich an einem toten Punkt. Und Stéphane Brisé zeigt diesen Mathieu, gespielt von Guillaume Canet, in diesem Luxushotel auf dem Bademantel, der sich irgendwie langweilt, vergeblich versucht, neue Drehbücher zu lesen oder mit seiner Frau zu telefonieren, die eine erfolgreiche Nachrichtensprecherin ist und eigentlich nie Zeit für ihn hat. Und dieser Film beginnt es eher ironisch, auch amüsant, aber fast wie sein Protagonist noch etwas oberflächlich und richtig interessant wird es erst dann, als Alice auftaucht, gespielt von Alba Rohrwacher, die in diesem Ort wohnt, in diesem Ort am Meer mit den Luxushotels. Und sie hatte einst mit Mathieu eine Liebesbeziehung, die für sie sehr unschön endete.
In seinen politischen Filmen, die wir schon erwähnt haben, also zum Beispiel Streik, ging es ja sehr leidenschaftlich zu, auch sehr emotional. Und das waren dann Filme, die waren getragen von der Wut, von der Kraft, sich kritisch mit dem Kapitalismus auseinanderzusetzen. Dieser neue Film wirkt dann auf mich wie so eine Art Rückzug, vielleicht auf frühere Gefühle, auch auf frühere Arbeiten.
Es gibt ja Regisseure wie Woody Allen oder auch Ken Loach, die drehen mit einigen Varianten immer den gleichen Film. Und es gibt Filmemacher wie François Ozon oder Louis Malle, um jetzt mal nur in Frankreich zu bleiben, die gekonnt die Filmgenres wechseln. Stéphane Brisé wollte etwas anderes machen, sich eben nicht festlegen lassen. Und nun hat er einen eher kleinen, feinen, melancholischen Film gedreht. Er selber, der Wert des Menschen, lief ziemlich erfolgreich in den Kinos und auf Festivals. Das war natürlich sehr angenehm, aber als der Wert des Menschen herauskam, sagten viele zu mir, das ist ja verwunderlich. Sie haben doch immer so intime, so persönliche Filme gedreht. Warum sind Sie jetzt plötzlich so politisch engagiert? Und jetzt, nach einigen politischen Filmen, kommt die Bemerkung, das ist ja erstaunlich, dass Sie jetzt wieder einen so persönlichen und intimen Film gedreht haben. Man muss dazu sagen, nicht alle kennen wie Sie meine früheren Filme. Sie wissen nicht, welche Filme ich vor Der Wert des Menschen gedreht habe.
Jörg, es ist ja vor allem ein großer Schauspielerfilm und ein Paar, das man so im Kino vielleicht auch nicht zusammen erwartet hat. Also Guillaume Canet, einer der wichtigsten Schauspieler in Frankreich und übrigens auch ein Regisseur. Und an seiner Seite dann die Italienerin, Alba Rohrbacher. Hat dich dieses Casting auch überrascht?
Ja, dieses Casting ist überraschend und ich war schon immer ein großer Fan von Guillaume Canet, sehe ihn einfach sehr gerne, egal ob er jetzt einen verzweifelten Bauern spielt wie in Das Land meines Vaters, einen Jockey in Jablou oder einen jähzornigen Familienvater in der Komödie Ein Becken voller Männer. Im Vorjahr hat er ja sogar Asterix gespielt, da hat er auch Regie geführt und in seinem besten Film als Regisseur in Kleine wahre Lügen, da spielt er ja gar nicht selber mit, dafür jedoch seine Ehefrau Marie Cotillard. Und Guillaume Canet hat einfach diesen Charme und diese Selbstironie, die ideal für die Rolle des ausgebrannten Schauspielers sind. Alba Rohrbacher ist sehr berührend als eine Frau, die sehr unter der Trennung vor 15 Jahren gelitten hat, die sich ein neues Leben aufbauen musste, jetzt einen Mann, einen liebevollen Mann übrigens hat und eine Tochter, die sie auch sehr liebt. Und diese beiden Schauspieler spielen das wunderbar subtil, sehr eindringlich, sehr offen und sie verkörpern Ideals bei Menschen, die ihren Lebensweg hinterfragen. Guillaume Canet erzählte mir im Interview auch, warum die Zusammenarbeit der beiden großartigen Schauspieler so einmalig war. Ich hatte eine außergewöhnliche Partnerin, die sehr komisch ist, voller Leben und über ganz viel Charme verfügt. Ich habe diese Zusammenarbeit mit ihr sehr genossen. Wie Stéphane als Regisseur arbeitet, ist schon einmalig. Man bekommt seine Szene erst am Abend davor und daran steht zum Beispiel, du gehst in eine Bar, sie kommt, du fragst sie, was sie trinken möchte und sie sagt, eine Coca-Cola. Und dann am Drehtag wird mir klar, dass er ihr etwas ganz anderes gesagt hat. Sie kommt in die Bar, ich biete ihr einen Drink an, erwartet, dass sie sagt, sie wolle eine Cola trinken, aber sie sagt, nein, danke, ich möchte nichts trinken. Ich bin überrascht und frage, bist du sicher, dass du nichts trinken willst? Und sie erwidert nur, nein, wirklich nicht. Das ist ja keine Improvisation, weil wir genau wissen, was wir sagen sollen. Es gibt eben nur keine ausgeschriebenen Dialoge. So wird man gezwungen, dem Schauspieler, dem man gegenübersteht, sehr genau zuzuhören.
Jörg, abgesehen von dieser Liebesgeschichte und auch dieser inneren Spannung, was eben aus den beiden wird, gibt es ja mitten im Film, ganz originell finde ich, so eine Art ja in sich abgeschlossenen kleinen Kurzfilm über die Heirat einer doch schon älteren Frau, die sich ganz spät im Leben geoutet hat. Das wirkt so wie ein Dokumentar-Kurzfilm innerhalb des Spielfilms.
Es ist ja Alice, die ihre beste Freundin interviewt mit ihrem Handy. Und diese sehr einfache Frau erzählt davon, wie sie endlich nach dem Tod ihres Mannes zu sich stand, dazu eigentlich Frauen zu lieben. Das ist sehr bewegend und hat für den Regisseur eine große Bedeutung. Und Stéphane Brisé meint, diese Szene hält den Film zusammen, weil ja Alice in diesem Moment Mathieu einen Ausschnitt aus ihrem Leben schickt, der ihn dann auch verändern wird. Diese alte Dame ist die beste Freundin von Alice und die Fragen, die sie der Freundin stellt, verfügen über eine ebenso große Tiefe wie die Antworten. Alice vertraut Mathieu mit diesem kurzen Film auch ihr Leben an, zeigt ihm ihren Alltag mit den Menschen, die ihr dort wichtig sind. Sie redet dabei von ihrem Blick auf die Welt und ihrer Wahrheit und wie sie sich Zeit nimmt für ihre Freundin. Dabei stellt sie auch die Fragen, die sie sich auch selber stellt. Für ihn ist das unglaublich berührend. Es haut ihn um wie ein Boxer, der nach einem harten Schlag taumelt. Ja, und damit ist eigentlich diese Szene auch ein Beweis dafür, dass Stéphane Brisé den Zuschauer immer wieder überrascht, berührt und einen sehr schönen Film über Liebe und Vergänglichkeit gedreht hat, über die Midlife-Crisis und die Frage, bin ich wirklich an dem Punkt, wo ich sein wollte? Es ist manchmal ein komischer, ein nachdenklicher, aber vor allem ein sehr schöner Film. Und ich bin mit dem Regisseur einverstanden, wenn er sagt, es sei ein melancholischer Film, der nicht traurig ist.
Ja, ich finde auch, Jörg, es ist ein sehr schöner Film geworden über die Wiederbegegnung, über die Unsicherheit, aber auch über diese alte Verbundenheit, die zwischen Menschen besteht, auch wenn sie sich lange nicht mehr gesehen haben. Ein Film eben, der einen Blick wirft auf ein mögliches Leben, das ja so nicht geführt wurde. Zwischen uns das Leben, für uns gesehen von Jörg Taschmann, bei dem ich mich herzlich bedanke.
Ja, danke, Knut. Sehr gerne.
Und dies war es auch schon wieder mit 12 Uhr mittags. Unser Filmmagazin hier auf Radio 1. Weiter geht es dann gleich mit der Arena Liga Live. Andreas Ulrich und Carsten Hames freuen sich auf Sie und sind gespannt auf Ihre Tipps, die Sie ja wie immer noch abgeben können bis etwa so 15.30 Uhr. Ihnen allen ein schönes Kino- und Fußballwochenende. Machen Sie es gut. Tschüss.